denke ich, über diese Gemeinschaftsaufgaben. Das eine wäre, dass es echte Gemeinschaftsaufgaben sind. Und das zweite wäre, dass es vollkommen belangloser Stoff dafür ist, dass einer versucht, den anderen hinter sich zu versammeln. Belangloser Stoff ist es nicht. Auch das könnte übrigens, jetzt aber wirklich in Klammern gesagt, könnte, glaube ich, den aufgeregten Kritikern ein bisschen zu denken geben, das, was immer auf der Tagesordnung der G20 steht, sind Freihandel versus Protektionismus, Steuerfragen, Fragen der Stabilität des Finanzsystems. Also man kann auch erstmal so sagen, weit weg von den Fragen von Welthunger und Klima und so weiter. Sehr schnöde geht es um die Bedingungen der wechselseitigen ökonomischen Ausnutzung. Das sind die Hauptfragen, mit denen die sich normalerweise beschäftigen. Und das Prinzip davon steht, wie gesagt, an keinem Punkt darin, dass jetzt da eine neue Finanzmarktreform ausgemacht würde oder ein neues Handelssystem, sondern dass sie offenbar in diesen Fragen so viel miteinander zu tun haben, wenn es was an Gemeinsamkeit gibt, dann ist, dass sie sich da gemeinsame Problemlagen bescheren. Wenn du es an dem Beispiel Steuer meinetwegen machst, das ist jetzt gerade, hörte man jetzt gerade, dass es darum gehen soll, dann ist, wenn es eine Gemeinsamkeit gibt, dann besteht sie darin, dass jeder Staat ein Steueraufkommen haben will. Das ist aber eine verdammt formelle Gemeinsamkeit. Und wenn es jetzt darum geht, dass sie sich darüber unterhalten, dann bist du sofort beim Streit. Dann bist du sofort wieder beim Streit darum, dass sie sich gegenseitig vorhalten, dass sie Steuerdumping machen. Dass die einen den anderen vorwerfen, das ist jetzt der Vorwurf, England wollte die Attraktivität seines Standorts dadurch erhöhen, dass sie alle möglichen Unternehmenssteuern total runtersenken. Bei den USA hört man Ähnliches, dass sie das vorhaben. Und dann gibt es, aber dann sehr höflich, gar nicht als Anklage an ein einzelnes Land, gibt es den Bedarf an, gibt es nicht einen gemeinsamen Willen, quasi dafür zu sorgen, dass die Steuerinteressen der Staaten berücksichtigt werden. So stellen die sich quasi zu ihrer eigenen Konkurrenz zu dieser Frage. Das war immer das, was ich meinte mit, das ist quasi wie ein laufender Stresstest. Wie ein laufender Stresstest darüber, wie viel Einvernehmlichkeit in unserer konkurrierenden Benutzung der Welt ist zwischen uns noch zu haben.
Ja, und ist das nicht eigentlich das Bekenntnis dazu, dass man überhaupt gemeinsam das als, das ist unsere Sache, um die sich zu kümmern ist, definieren? Weil der Punkt ist ja so, so habe ich das vorher am Anfang vorher verstanden, wenn es denen darum geht, dass sie doch Volk und sonst was alles dafür benutzen, dass sie sich Macht verschaffen darüber, dass sie diese Reichtumsquellen für sich benutzen, um ihre Macht zu steigern. Da kooperieren sie mit diesen Mitteln, die sie da haben. Und da werden sie auch durchaus anderen Staaten ansagen, wenn sie, aus ihrem Reichtum entsprechende politische Macht haben, dann werden sie das praktisch ja auch so machen. Das ist ja die Konkurrenz, dass sie wieder den Anschlag bringen und sagen, ihr habt da euer Steueroasen aufzugeben oder das kann nicht sein, das und das. So handeln sie das aus. So, jetzt ist es doch, so geht das eben in dem ersten Punkt, den sie gesagt hast, oder in dem zweiten, wie sie das benutzen. Und jetzt kommt es doch gerade, weil sie doch darin immer gegeneinander stehen und das auch so benutzen, doch darauf an, dass doch aber für das fortgesetzte Benutzen der Welt, ne, mit ihrer Macht, wo sie sozusagen alle darauf verpflichten, ist doch gerade darauf an, dass sie sozusagen sich als diese entscheidenden Mächte sozusagen sagen, ja, das ist auch wichtig, dass da eben, also das ist ein Thema. Und darin anerkennen sie sich noch, dass sie das auch alle so sehen. Also diesen, das ist so, ja.
Ich glaube aber, da fehlt noch ein wichtiges Argument. Ich glaube, es fehlt noch ein wichtiges Argument an deiner Ausführung, um mal bei dem Freihandel gegen Protektionismus zu bleiben. Ich glaube, die Gegensätze in der Frage Freihandel versus Protektionismus, die liegen völlig klar auf dem Tisch. Wenn man sich daran erinnert, Deutschland wird nicht nur von Amerika, momentan sehr von Amerika, dafür kritisiert, dass es riesige Handelsbilanzüberschüsse hat. Was ist eigentlich so eine Kritik in der Sache? In der Sache ist es eine, dass die Beziehungen, die alle anderen Staaten im Bereich des Handels mit Deutschland pflegen, auch die gesicherten Rechte, die Deutschland eingeräumt werden im Handel, das ist nämlich auswärtiges, fremdes Territorium für den Handel benutzt, dass dieses Verhältnis von anderen als ein für sie schädliches bilanziert wird. Und diese Bilanz im Handel zwischen uns und Deutschland hat immer Deutschland den Vorteil, und das geht auf unsere Kosten. Diese Bilanz, die beansprucht sehr die Zustimmung, die man Deutschland eingeräumt hat und auf die Deutschland ja angewiesen ist, um im Verkehr mit den anderen Staaten, in dem ganzen Geflecht der Handelsbeziehungen, seinen Vorteil zu suchen. Man merkt also, was da die tatsächliche ökonomische Sache und der politische Befund ist, der sich auf dieses ökonomische Verhältnis bezieht. Das ist die eine Seite. Das ist ja vorhin, es ist ja gesagt worden, worunter das dann subsumiert wird, nämlich unter das Prinzip, Freihandel soll weiterhin gelten und Protektionismus soll vermieden werden durch alle Staaten. Das ist eigentlich das Rätsel der ganzen Gipfeldiplomatie. Weil die Fragen, wie ist das jetzt zu regeln, dass Deutschland seinen Überschuss abbaut, das ist überhaupt nicht die Frage auf einem Gipfel. Das mag meinetwegen die Frage in der EU-Kommission oder die Frage zwischen Frankreich und Deutschland sein oder zwischen wer weiß was. Das ist nicht Thema. Es ist kein Stoff der gewöhnlichen Diplomatie, wie der Abschluss von Handelsbeziehungen, wie die Korrektur von Handelsbeziehungen, wie die Korrektur der Bedingungen von Handelsbeziehungen. All das ist nicht Stoff auf dem Gipfel, sondern Stoff ist sowas Eigenartiges wie die Prinzipienfrage, sind wir jetzt für Freihandel oder sind wir mehr für Protektionismus? Natürlich ist auch sofort klar, das nationale Interesse, das die Merkel daran hat, die Handelsüberschüsse, die Deutschland seit Jahren einfährt, beizubehalten. Dann lässt sie ja auch gar keinen Zweifel dran, dass sie sagt, na gut, jetzt geben wir was ab von unseren Handelsüberschüssen. Wenn die anderen drunter leiden, dann sollen sie halt weniger leiden wenigstens. Sondern es ist völlig klar, diese deutschen Überschüsse werden bei ihr überführt in die Frage, sind wir alle für Freihandel? Und ich plädiere stark dafür, das hat sie jetzt vor kurzem wieder gemacht, sie will auf dem Gipfel unbedingt dafür werben, dass sich alle hinter das Prinzip Freihandel soll weiter gelten stellen. Und da hat man genau den Punkt der Verformung, der Verwandlung von einem nationalen Interesse, das eigentlich für lauter Gegensätze in der Konkurrenz steht, die zwischen den Nationen ausgefochten werden. Die Verwandlung dieses nationalen Interesses in ein Prinzip, dass eigentlich alle teilen müssten, weil mal so vereinbart, nämlich die Staaten erlauben sich wechselseitig Handel zu treiben, sie bauen dabei sogar Zölle und Restriktionen und andere beschränkenden Bedingungen ab. Das firmiert immer unter dem Stichwort Freihandel. Hier in der Gipfeldiplomatie spielt es die Rolle, und da komme ich jetzt auf das, was schon angeklungen ist, dass die Gegensätze in der Konkurrenz überführt werden in eine ganz andere Frage, nämlich in die Frage, taugen unsere Gegensätze, die wir Tag ein, Tag aus in der Konkurrenz ausfechten, noch dafür, dass wir bereit sind, uns über die einvernehmlich zu unterhalten und zu vereinbaren? Oder ist es vielleicht schon so weit bestellt, dass die Gefahr besteht, dass sich Staaten, die sich durch den Überschuss Deutschlands geschädigt sehen, einen Rückzug dahingehend machen, dass sie vielleicht die freie Benutzung ihres Territoriums ein bisschen einschränken. Auf dieses Prinzip, alle anderen Teilnehmer des Gipfels sollten auf den Standpunkt stellen, dass Freihandel ein unverhandelbares System unserer Weltwirtschaft ist. Auf der kommt der Merkel ganz, ganz hart wegen ihres nationalen Interesses an, den Bilanzüberschuss beizubehalten, ohne dass die anderen sich beschränken, darzustellen. Das sagt sie aber natürlich nicht so. Dann wäre der Gegensatz auf dem Tisch. Dann müsste man sagen, hier, was wollt ihr eigentlich? Denkt bloß nicht dran, quasi die uns eingeräumten Rechte zurückzunehmen oder zu beschränken. Weil wir haben unser nationales Interesse, den Handelsüberschuss auszudehnen. Da stünde wirklich Interesse gegen Interesse. Der Witz ist gerade diese Verformung in die superdiplomatische Frage, lassen sich die Interessensgegensätze der Konkurrenz zwischen uns überhaupt noch so regeln, dass wir ausgehen können von einer gemeinsamen Bereitschaft der Regelung. Das macht dieses etwas absurd Abstrakte aus von dieser Gipfeldiplomatie.
Und deswegen entnehmen wir ja auch diesem, was da jetzt vereinbart worden ist, nämlich wir arbeiten an einer Stärkung des Beitrags des Handels zu unseren Volkswirtschaften. Da muss man mal sagen, ja, was denn sonst? Das macht ja Deutsch, das machen ja alle. So, genau. Jetzt ist aber dem entnimmt die ja zu Recht, dass es aber umgekehrt nicht das Bekenntnis ist, dass wir uns auch verbieten, dass wir protektionistisch vorgehen, also ein Bekenntnis zum Freihandel, den sie ja verlangt hat, den kriegt sie da jetzt so nicht. So, insofern ist ja, das hat ein bisschen mein Faden, aber da merkt man, das ist sozusagen, darum wird gerungen an der Stelle.
Naja, sie kriegt es zumindest von Trump nicht. Ne? Ja. Und der Witz, ja, hier ist eigentlich, wenn der Trump sagt, der ist ja der erste Ankläger, ne, dieses Handelsüberschusses vom Standpunkt aus, Amerika ist total geschädigt worden und vorrangig von Deutschland geschädigt worden. Die leben auf Kosten von uns und von unseren hardworking Americans. Der drückt eigentlich damit aus in dieser Kritik einen Anspruch, der lässt sich gar nicht mehr ein auf diese Frage, stehen wir noch zu einem einmal vereinbarten Prinzip und ist dieses Prinzip noch für alle gültig, bekennt euch mal dazu. Sondern der bekennt sich eigentlich zu seinem nationalen Interesse, die Schädigung Amerikas zu beseitigen und in Zukunft nur noch sich einzulassen auf Handelsbeziehungen, wo Amerika den Vorteil hat. Zu diesem nationalen Interesse bekennt der sich als das unverbrüchliche Recht Amerikas. Und das ist schon das ist gemeint mit Aufkündigung dieses Scheins auf Einvernehmlichkeit. Weil er eigentlich, das ist eine undiplomatische Form zu sagen, ich trete gar nicht an vom Standpunkt her, ich erkläre mich bereit über alle Kollisionen und Gegensätze in der Konkurrenz mit euch in eine Verhandlung zu treten, wo das Ziel sein sollte, eine einvernehmliche Regelung, wo dann alle wieder zufrieden sind. Sondern ich bin nur mit Regelungen zufrieden, die ausgehen von dem absoluten Standpunkt, Amerika muss gewinnen. Und da kündigte ein Moment von gemeinsamer Diplomatie auf, so wie es bisher immer noch der Fall war auf allen diesen G20 oder G7-Gipfeln.
Ja, das ist mir wieder eingefallen, was ich noch dazu sagen wollte, nämlich wenn man das so kennzeichnet, worum da gerungen wird auf so einem Gipfel, dann merkt man eigentlich, wie das eigentlich so traurig daran vorbeigeht, wenn man sich vorstellt, dass manche Kritiker sagen, Mensch, ihr, die ihr so mächtig seid und so viel Reichtum habt und über den ihr verfügt, ihr müsstet doch auch einsehen, dass es doch sozusagen in der Welt anders verteilt sein müsste, die Armut in der Welt. Wo die um sowas ringen, wo klar ist, die wollen weiter so konkurrieren und die wollen auch eben, na gut, haben wir eben gerade gesagt, das ist so unpassend, wenn man sich dann wünscht, Mensch, die sprechen von Armut und Reichtum, das tun sie ja, die benennen sie ja dort auch. Aber das ist klar, dass das, ja, das ist so, das geht so vorbei an dem, was die eigentlich da ausfechten.
Ja, weil die Härte davon ist eigentlich, die konkurrieren so, ja, jetzt sage ich es ein bisschen moralisch, so erbarmungslos um die Benutzung der Welt für die Stärkung ihrer Macht, also für die Vermehrung von diesem ausschließenden Reichtum, über den wir am Anfang geredet haben, als Grundlage ihrer Macht. Sie konkurrieren so heftig darum, dass sie ihr Miteinander, also ihr sich das wechselseitig zu erlauben, laufend strapazieren, die Bereitschaft dazu, sich das überhaupt doch gegenseitig einzuräumen, das strapazieren sie. Damit haben sie zu tun. Das stiftet diese eigentümlichen Bedarf, wo am Anfang von mir die Frage aufgeworfen wurde, alle sagen, da kommt nichts raus, wenn so komische Formelkompromisse dabei rauskommen. Und wo jetzt erklärt sein soll, oder das Rätsel ja aufgemacht war, die finden das furchtbar wichtig, die werden ja wissen, dass immer sowas rauskommt oder noch nicht mal sowas. Die finden es wahnsinnig wichtig, dass so ein Bekenntnis zum Freihandel rauskommt am Ende von ihrem Gipfel. Und sich klar zu machen, warum finden die denn das wichtig? Da sind wir jetzt eigentlich an dem Punkt. Und das ist so, ja, so gnadenlos daneben, sich dieses Aufeinandertreffen irgendwie so vorzustellen, das wäre für das tauglich, was man selber gerne hätte an Lösung der Probleme der Welt. Und dass dieses Treffen könnte irgendwas damit zu tun haben. Die sind wirklich mit was anderem beschäftigt. Das, also, auch wenn es zwischendurch vielleicht ein bisschen schwerfällt, aber das, also sich das genau klar zu machen. Aber so viel sollte, denke ich, allemal klar werden, dass das ist eine gnadenlos andere Frage, mit der die da zu tun haben.
Ja, und das kann man ja sozusagen durchdeklinieren an den Themen, die im Gipfel sind, die am Gipfel auf die Agenda gesetzt worden sind. Wenn da steht Klima, dann stellen sich die Demonstranten ganz was anderes da vor, was da behandelt werden sollte und an dem natürlich am Ende gescheitert wird, im Verhältnis zu dem, was da tatsächlich das Interesse am Klima als Geschäftsbedingungen nach den beiden Seiten sind, dass die Kosten des versauten Klimas hinterher größer sind als die geschäftlichen Vorteile, wenn man den Krempel in die Umwelt kippt. Und die zweite Sache beim Klima, dass man sozusagen Klimaschutz nur betreiben kann, wenn die Konkurrenten auch ihre Geschäftsmittel so einschränken durch Klimaschutz, sonst kann man keinen Klimaschutz betreiben. Das ist ungefähr das, was die unter Klimaschutz besteht. Das beim Thema Afrika genauso, da mag man sich hungernde und auf der Flucht befindliche Menschen vorstellen. Da haben sie sehr viel eher das Problem, was du gesagt hast, was tatsächlich da ist, dass die Ursprungsländer in Afrika ihre Leute behandeln und vielleicht noch das Problem Konkurrenz mit China in Afrika. All das ist was anderes als sozusagen das Elend der Leute in Afrika. Und so weiter. Also das kann man an den anderen Themen ebenso durchgeht, was da was die Politiker treibt, das auf die Agenda zu setzen und das, was der moralische Mensch sich darunter vorstellt, was da stattfinden soll.
Ja, wobei das aber auch so dargestellt wird, ne, von offizieller Seite.
Du meinst, dass da eine Verwechslung gerne
mitgenommen wird? Ja, ja, die sagen, wir kommen um die Macht und wer jetzt bestimmt und wer den Vorteil hat. Sondern das wird ja schon als, wir besprechen jetzt die Probleme der Welt und suchen nach Lösungen.
Ja, aber dann sagen Sie, wir besprechen die Probleme der Welt und suchen Lösungen. Und Ihr Maßstab ist dafür ein ganz anderer. Erstens, was ein Problem ist und zweitens, was eine Lösung ist. Und über den werden Sie dann schon ständig in Ihren Abschlusserklärungen und so weiter. Und da wähnt sich dann nun der Linke in der Einigkeit mit den Maßstäben der Politik und erklärt sie zum eigentlichen Parteigänger dessen, was er als Problem in der Welt erkannt hat. Nur weil die sagen, Hunger ist ein Problem in der Welt.
Naja, mal, also dein Beispiel, weil du sagst, nur weil die sagen, Hunger ist ein Problem in der Welt. Ne? Das ist nur weil die sagen. Die Schwierigkeit ist halt, wenn man sich mal diesen Satz, Hunger ist ein Problem in der Welt, das ist ja unbestritten, dass die Merkel meinetwegen so auftritt und deshalb das auf die Tagesordnung setzt. Was hätte man eigentlich dazu zu sagen, zu der Aussage, Hunger ist ein Problem in der Welt, in eine Aussage, in das dann meinetwegen Kritiker der G20 ihre Sichtweise des Hungers in der Welt hineindefinieren und sagen, okay, dann nehmt euch mal bitte dieses Problems an, oder manche gibt es auch, die sagen, von denen erwarten wir gar nichts mehr in der Frage. Hunger ist ein Problem. Man müsste eigentlich sagen, was heißt hier Problem? Sortiert doch mal auseinander, für wen etwas wirklich welches Problem ist. Es ist was anderes, wenn Leute unter Hunger leiden oder Vertreibung. Die haben es wirklich praktisch damit zu tun, dass sie gucken müssen, dass sie am Leben bleiben. Einfach ihren beschissenen Lebenskampf führen müssen. Ich gehe jetzt gar nicht auf die Gründe ein, da können wir viel dazu sagen. Ich will nur reden für die Überlegung, mal dieses Problemgerede unter so einem Gesichtspunkt zu sortieren. Also die Flüchtlinge oder die gar nicht mehr fliehen können, sondern auf ihren Wüsten sitzen bleiben müssen. Die leiden unter Hunger. Das ist deren Problem, in der Tat. Das Zweite ist, was für ein Problem ist es eigentlich für afrikanische Staatsführer, bei denen solche Leute Hunger leiden? Da ist es schon wieder ein ganz anderes Problem, dass die mit den Hungernden auf ihrem Territorium haben, als das Problem, was die Hungernden selbst haben. Ein afrikanischer Staatsführer hat meinetwegen das Problem, dass bei ihm dann plötzlich fremde Völkerschaften über die Grenze ziehen. Vielleicht hat er sogar noch das Problem, bei ihm zeugen die Hungernden davon, dass die ihm keine Einnahmen bringen, weil sie für nichts Nutze sind, sondern sogar noch ernährt werden wollen oder müssen, wie auch immer. Das sind aber ganz anders geartete Probleme, wenn ein afrikanischer Staatschef auf seine hungernde Bevölkerung schaut. Das Dritte davon nochmal zu unterscheiden ist, was ist es eigentlich für ein Problem, wenn eine Type wie die Merkel sagt, Hunger ist ein Weltproblem. Na, da muss ich jetzt verweisen auf das, was vorhin unter dem Punkt 2 gesagt worden ist. Wozu ist es eigentlich gut, ein Weltproblem zu definieren auf so einem G20-Gipfel? Und was ist die